Wir befinden uns seit 2 Wochen in einer Reihe, die nennt sich Leben hoch 10. Und inhaltlich geht es dabei um den wohl bekanntesten Gesetzestext der Welt. Er ist bekannter als die Menschenrechte, er ist bekannter als das Grundgesetz oder irgendein anderes Dokument. Es geht um die 10 Gebote. Und das sind sozusagen, vielleicht mal so ganz vereinfacht, die Basic-Regeln für menschliches Zusammenleben, letztlich auch Basic-Regeln für ein Zusammenleben mit Gott. Was ist möglich? Und Marlon hat das in der letzten Woche mit seinem schönen Bild beschrieben, dass es um einen Rahmen geht. Ein Rahmen, der ja, in dem Leben funktionieren kann und Leben funktionieren soll. Und sie schaffen quasi einen Raum, in dem durch diese Regeln, durch diese 10 Gebote, Leben in Sicherheit und Erfüllung möglich ist. Und gleichzeitig auch Kreativität und einfach ja, echtes Leben möglich werden. Und wir glauben, dass das tatsächlich so zu der Leidenschaft und zu der tiefsten Sehnsucht von uns allen Menschen gehört, nämlich, dass wir ein erfülltes Leben leben. Ein Leben, was ja neu ist. Ein Leben, was, ja, wo wir Freiheit und Freude erleben können. Und was wir als erfüllend erleben, ist bei uns natürlich unterschiedlich. Also du hast andere Hobbys als ich, vielleicht machen dir andere Sachen Freude, du hast andere Bedürfnisse, wir sind unterschiedlich geprägt, aber letztlich verbindet uns, dass wir alle tief und erfüllend leben wollen. Und Jesus spricht, und damit haben wir diesen Gottesdienst begonnen, in Johannes 10, Vers 10 spricht er genau diese Sehnsucht an. Er sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt. Ich bin gekommen, Jesus sagt es, damit wir echtes Leben haben. Was für eine krasse Aussage. Wir glauben, dass unser Glaube uns erfüllen und nicht unterdrücken soll. Wir glauben, dass, ja, dass, wirklich, dass wir endlich Freiheit erleben. Aber wie da kann denn überhaupt sowas funktionieren? Wie passt das denn mit Grenzen zusammen? Wie passt es denn damit zusammen, dass einem ständig einer sagt, was man nicht machen darf und was man machen soll? Ist diese Freiheit, die Glaube bringt, nicht einfach nur eine Illusion? Ich mag optische Täuschung. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr, so, ich habe mal so ein paar verschiedene Auswahlen mitgebracht. Es ist so verrückt, was man mit Zeichnungen und Design alles machen kann. Ja? Du guckst es an und denkst, so, das geht doch gar nicht. Und dann geht es irgendwie doch, während man das sieht. Einige haben wir schon oft gesehen, wir kennen diese Treppen, die rauf und runter gehen oder runter oder immer rauf gehen oder wie auch immer. Oder wir kennen die alte Frau, die junge Frau, egal was du siehst. Aber noch faszinierender finde ich, als diese Bilder zu sehen, wenn man das mal so im echten Leben in der Fußgängerzone zum Beispiel sieht, wenn man Straßenkünstler hat, die sowas malen können. Hier ist ein Beispiel von einem Loch in einer Fußgängerzone. Das sieht echt aus, ist es aber nicht. Ja, sieht gefährlich aus, aber ist null gefährlich. Und es sieht viel, viel schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist. Viel, viel bedrohlicher, viel, viel schwieriger. Und ich habe mich manchmal gefragt, ob wir nicht die 10 Gebote und die Konsequenzen aus ihnen wie so eine optische Täuschung erleben. Ja? Also sie sieht irgendwie gut und gefährlich aus. Die 10 Gebote sehen vielleicht auch anspruchsvoll aus. Aber im Letzten sind wir gar nicht sicher, ob eine Übertretung von ihnen überhaupt eine Konsequenz in unserem Leben hat. Ja? Das lässt sich ja irgendwie wieder ausbügeln. Das ist ja gar nicht so schlimm, wenn wir mal so eine Notlüge haben oder wenn ja, uns irgendwas fehlt und wir nehmen uns das einfach. Aber als Gott den Menschen die 10 Gebote gibt, da spricht er mit ihnen super deutlich über die Konsequenzen, über das, was passiert, wenn sie sich nicht daran halten. Während das Leben innerhalb der Gebote, und ich erinnere nochmal an diesen Rahmen, von dem Marlon gesprochen hat, Segen verspricht, Freude verspricht, wartet bei der Übertretung Leid, Schmerzen, Bedrohung, Fluch auf die Menschen. Und das ist nicht nur auf unsere gegenwärtige Welt, auf unser jetziges Erleben bezogen, sondern die Bibel sagt, und Gott sagt, es hat mit der Ewigkeit zu tun, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Außerhalb dieses Rahmens wartet etwas auf uns, was unser Leben zerstören will. Und vielleicht kommen wir mal zu den Dingen, was den meisten Menschen von uns wichtig sind. Es gibt da in der aktuellen Sinus-Studie aus dem Jahr 2020, da wird analysiert und gefragt, wie junge Menschen speziell Kultur wahrnehmen, was ihnen wichtig ist, welche Präferenzen sie haben, welche zentralen Werte sie beschäftigen. Das, was ja einfach, wo sie sagen, ja, so gelingt Leben, das brauche ich, darauf darf ich nicht verzichten. Und das ist insofern spannend, weil das ja null mit Kirche zu tun hat, sondern einfach so ein breiter Querschnitt der Gesellschaft ist und deutlich wird, was für Menschen im Leben wirklich zählt. Und je nach sozialer Stellung sind die Erwartungen an das Leben natürlich unterschiedlich. Ja? Also das, was man von dem erwartet, was passiert. Aber Werte und zentrale Bedürfnisse sind durch die Bank weg ähnlich. Da haben wir zum Beispiel bei der Frage, worauf kann ich nicht verzichten? Das eine sind Freunde. Auf gar keinen Fall auf Freunde zu verzichten. Beziehungen, Menschen, die an mir dran sind. Essen, das kenne ich aus der eigenen Familie. Darauf kann man nicht verzichten, kenne ich von mir selber. Musik, Internet, Smartphones sind zentral, dass ein erfülltes Leben möglich ist. Danach kommen Hobbys, Sport, Medien und letztlich Liebe, Haustiere, Berufe, etwas Abstand. Aber das ist das, was junge Menschen aktuell total prägt, wo sie sagen, darauf kann ich nicht verzichten, das brauche ich zum Leben, das brauche ich für ein erfülltes Leben. Und so als zentrale Werte formulieren sie dann das nochmal ein bisschen in abstrakteren Worten. Sie sagen zum Beispiel Ehrlichkeit, Loyalität, Vertrauen und Familie werden dort genannt als die Werte, die beschützt werden müssen, was besonders wichtig ist, wo wir nicht außen rum gehen. Und ich finde das total spannend, weil das eins zu eins mit den Geboten zusammenhängt, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Wir reden heute über die Verse, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen und du sollst nicht stehlen. Mit diesen Geboten, wenn man sich das genau anschaut, sieht man, es geht um die Grundbedürfnisse nach Wahrheit, nach Sicherheit, nach Nähe und Gemeinschaft. Und diese Werte sollen geschützt werden durch diese Verbote. Als hätte Gott schon vor 4000 Jahren gewusst, was wir heute brauchen. Verrückt, ne? Ein bisschen. Die Warnung vor Ehebruch schützt nämlich die Familie. Durch Stehlen und Betrug wird Ehrlichkeit unmöglich. Jemanden zu töten ist der ultimative Ausdruck, dass keine Loyalität vorhanden ist, dass die andere Person quasi nicht mehr die Berechtigung hat, da zu sein, dass meine Zuordnung komplett zu ihr fehlt. Und Vertrauen, das kennt jeder von uns aus seinem eigenen Leben, wird durch Lüge zerstört. Letztlich kann man sagen, dass das Leben dann eben nicht nur nicht gelingt, sondern zerstört wird. Und dass bei der Einhaltung dieser Gebote, bei dem Wahrnehmen und Sichernehmen, das Leben erfüllend sein kann, wenn wir uns eben an diese Gebote halten, wenn sie zentral sind, wenn wir sie nicht übertreten. Und ich glaube, das ist Gottes Intention, auch wenn uns das vielleicht manchmal so ein bisschen schwerfällt. Er gibt Gebote, damit Leben möglich wird, damit Leben wirklich erfüllend ist, damit du erleben kannst, wie dein Leben aufblüht, wie Beziehungen aufblüht. Vor etwa 1000 Jahren, als ich in der 7. Klasse des Gymnasiums in Duisburg war, da hatte ich einen Aha-Moment, da habe ich was verstanden. Und zwar einen Unterricht, der mir Spaß gemacht hat und nicht Spaß gemacht hat, Latein in der Schule. Und wir hatten aber einen ganz, ganz tollen Lehrer, den habe ich sehr geschätzt und gemocht und ich glaube, der mochte mich auch ein bisschen. Und er erklärte uns in dieser Stunde das Futur, die Zukunftsform. Und es war so ein Samstagvormittag, damals gab es noch Samstagsschule und man hat sich so ein bisschen, die waren dann immer ganz nett, weil man die Lehrer so ein bisschen ablenken konnte. Ja? Ab und zu kamen die so ein bisschen ins Reden und er machte so einen Hinweis, eine Randbemerkung, an die ich mich immer noch erinnern kann, 7. Klasse. Schule war nicht mein absoluter Favorit, aber an diesen Hinweis kann ich mich gut erinnern. Er sagte im Hebräischen, also in der Ursprache des Alten Testaments, haben das Futur 1, also die einfache Zukunftsform, und der Imperativ, die Befehlsform, die gleiche Form. Ja? Mit anderen Worten, vielleicht nicht ganz so technisch-grammatikalisch, Zukunft und Befehlsform sind eins zu eins das Gleiche. Eins zu eins. Und das hat für die Zuordnung des Menschen zu Gott, der als der Herrscher des Universums natürlich sagen darf, wie Leben funktioniert, auch eine gewisse Logik. Wenn der allmächtige Gott etwas befiehlt oder verbietet, dann wird die Person, die das hört, das natürlich auch tun. In dieser Form könnten wir also die Gebote, um die es heute geht, ja, du sollst nicht, auch so lesen. Du wirst nicht Ehe brechen. Du wirst nicht töten. Du wirst nicht lügen. Und du wirst nicht stehlen. Und es gibt plötzlich eine ganz, ganz neue Perspektive. Wenn wir Gott folgen, dann wollen wir leben. Wenn wir uns auf Gott fokussieren, dann ist uns wichtig, das, was ihm wichtig ist. Und das tun wir nicht aus Angst vor Strafe, weil wir Angst haben, was passiert denn eigentlich, wenn wir uns außerhalb der Regeln bewegen, sondern das tun wir wegen dem Ja zum Leben, wegen unserem Ja zur Beziehung zu Gott und dem Ja zur Beziehung zu anderen Menschen. Und so kann dann aus der Beziehung zu Gott heraus eine Beziehung zu uns selber passieren, dass wir uns selber vertrauen können, dass wir mit unserem Gegenüber, mit unserem Nächsten, mit unserer Familie, mit unseren Eltern, mit unserem Partner, mit unserer Partnerin, dass wir das erleben können, dass wir mit unseren Freunden leben können, dass Vertrauen möglich ist, dass Leben möglich ist, weil wir sagen, ich werde nicht Ehe brechen, ich werde nicht töten, ich werde nicht lügen, ich werde nicht stehlen. Um das nochmal zu verdeutlichen, wie diese Gebote mit dem Leben und unseren Beziehungen, wie wir damit unser Leben, unsere Beziehung schützen können, möchte ich einmal illustrieren, was passiert, wenn wir diese Gebote umdrehen, wenn wir einfach tun, was dort verboten wird. Was passiert denn mit unseren Beziehungen, wenn wir Ehe brechen? Was passiert denn, wenn wir töten? Was passiert, wenn wir lügen? Oder was passiert, wenn wir stehlen, wenn wir uns einfach etwas nehmen, was uns gar nicht gehört, weil wir denken, wir verdienen es? Wisst ihr, was dann passiert? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir werden einsam. Richtig einsam. Weil die Beziehungen um uns herum sterben werden. Dann wollen Leute nichts mehr mit dir und mit mir zu tun haben, wenn das passiert. Und was zusätzlich noch passiert, unsere persönliche Last wird immer schwerer. Weil wir einfach spüren, dass Schuld auf uns geladen ist. Das Leben in Gemeinschaft, das, wonach wir uns sehnen, nicht mehr möglich ist. Und das Verrückte ist, dass wir das alles schon mal erlebt haben, wie es sich anfühlt, außerhalb sich dieser Grenzen zu bewegen. Jetzt sagen wir mal, Moment mal, also glücklicherweise habe ich meine Ehefrau noch nie betrogen. Glücklicherweise habe ich auch noch nie jemanden umgebracht. War noch nie in der Situation, tatsächlich jemanden töten zu müssen. Und ich glaube, so werden die Leute damals vor 2000 Jahren und vor 4000 Jahren auch gedacht haben. Sie sagen, in diese Situation kam ich doch gar nicht. Jesus, ey, was ist, also das ist ein bisschen übertrieben. Dieses Gebot ist ja einfach zu halten. Aber Jesus konfrontiert die Menschen. In Matthäus 5, Vers 2, ab Vers 21 spricht er zu den Menschen genau über diese zwei Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht töten. Und er macht einen ganz interessanten Move. Er sagt, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage euch, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Und weiter sagt er, ihr habt gehört, dass es im Gesetz des Moses heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, im Herzen hat er schon die Ehe gebrochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Verse lest, ob man denkt, oh krass, hier ist es ein bisschen übertrieben. Ein bisschen, dass du das jetzt hier auf diese ganz persönliche Ebene ziehst. Also das war doch nicht nötig. Aber Jesus ändert die Perspektive, was er hier sagt. Er sagt nämlich, er setzt die Grenze an die Stelle, wo das Problem entsteht. Das Problem entsteht zuallererst in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Und es ist klar, sobald wir anfangen, schlecht über Menschen zu reden, sie zu verurteilen, uns darüber Gedanken machen, wie uns eine Lüge Vorteile oder keine Strafe bringen könnte, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, neidisch zu sein, etwas von jemandem anders haben zu wollen, dann nimmt unsere Beziehung zu der anderen Person schon Schaden. Wenn du anfängst, schlecht über jemand anders zu denken, dann nimmt diese Beziehung schon Schaden oder hat vielleicht schon Schaden genommen. Und das klingt vielleicht krass, aber das ist die Realität. Je nachdem, was in deinem Kopf und deinen Gedanken, was du da kultivierst, da wird es dir schwer, jemanden so zu lieben, wie es vielleicht vorher möglich war. Oder auch wenn wir wissen, der andere ist schuldig geworden, dann fällt es uns viel, viel schwerer, diese Beziehung richtig aufrecht zu erhalten. Und jetzt ist auch klar, wenn wir diese Definition von Übertretung oder der Grenze von Jesus sehen, jeder von uns ist schon mal schuldig geworden. Alle haben diese Grenzen überschritten und Beziehungen sind nicht mehr in der Form möglich, wie sie vielleicht vorher möglich gewesen wären. Sie sind nicht mehr in der Form möglich, wie sie uns persönlich wirklich Erfüllung bringen würden. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir denn damit um, wenn die Möglichkeit der Beziehung zu Gott zerstört ist, wenn die Möglichkeit einer Beziehung zu uns selber zerstört ist, wenn die Beziehung zu anderen, die Möglichkeit von einer wirklich erfüllenden Beziehung zu anderen zerstört ist. Und auch unsere Taten und selbst die Verletzungen aus der Vergangenheit Beziehungen zu uns und zu anderen so krass erschweren, wie gehen wir damit um? Da fehlt doch eigentlich jede Hoffnungsperspektive. Das sind jetzt keine guten Nachrichten, wenn man sich bewusst macht, ah krass, ja, es ist halt leider so, wir haben es alle nicht gedacht, aber Eckhart hat die Gebote auch überschritten. Ja? Wenn das bei Eckhart schon passiert, ist das dann mit mir? Für alle Leute, die Eckhart nicht kennen, Eckhart ist hat über lange, lange Jahre und immer noch unsere Gemeinde geprägt. Wir freuen uns besonders, dass du heute hier bist und aus dem Urlaub zurückgekommen bist. Richtig schön. Nein, aber was ich damit sagen will ist, das Gesetz klagt uns an. Das Gesetz sagt, es offenbart, dass jeder von uns schuldig geworden ist und dass wir diese Schuld nicht loswerden können. Und deswegen glauben wir an Jesus Christus. Er ist die gute Nachricht. Jesus ist in der Lage, uns einen neuen Anfang und eine neue Chance zu geben. Und in dieser Woche bewegen wir uns auf Ostern zu, auf dieses Osterwochenende. Am Karfreitag feiern wir, dass Jesus die Grausamkeiten des Kreuzes, alles Leid, allen Schmerz auf sich genommen hat. Dass er diese Einsamkeit, die es bedeutet, dass wir uns ins Ausgeschossen haben, einfach durch Übertretung dieser Gebote, dass er diese Einsamkeit ausgehalten hat, dass er die Strafe für Unehrlichkeit, für Untreue, für Hass, für Diebstahl getragen hat. Er erlebt diese absolute Isolation von Menschen und von Gott. Und er bezahlt mit seinem Leben und er bekommt als Lohn dafür den Tod. Und weil Jesus diese Schuld, dieses Ausbrechen auf sich genommen hat, deswegen glauben wir, dass Vergebung von ihm möglich ist oder Vergebung für uns möglich ist. Aus dieser Vergebung gibt es eine neue Chance heraus. Und letztlich, weil wir Vergebung erfahren und auch erfahren haben, wie die Übertretung der Gebote uns zerstört, können wir vom Du sollst nicht zum Du wirst nicht verändert werden. Weil unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu Menschen wieder eine neue Chance bekommen haben. Jetzt fragt man sich, wie kann das geschehen? Wie ist das überhaupt möglich? Wie ist das möglich, dass ich aus dieser Situation, in der schon viel kaputt gegangen ist in meinem Leben, wieder mit neuer Hoffnung hineinkomme? Wie bekomme ich neue Hoffnung für unsere Beziehung? Und ich glaube, es sind drei Schritte. Der erste Schritt ist, wir müssen erkennen, dass unser Handeln falsch war. Und das erkennen wir, indem wir uns eben mit diesen Geboten, mit diesen Richtungen, mit diesen Grenzen Gottes beschäftigen. Dass wir uns darüber Gedanken machen, wo habe ich diese Grenze überschritten und damit mein eigenes Leben und meine Beziehungen verletzt und letztlich die Beziehung zu Gott verletzt. Wenn mir das nicht bewusst ist, kann ich nicht weitermachen. Wenn ich denke, auch mit meinem Leben ist ja alles okay, dann sage ich, ist alles okay mit deinem Leben. Aber wenn du dich damit beschäftigst und erkennst, dass dein Handeln falsch ist, dann kannst du als zweites Jesus um Vergebung bitten. Er sagt, wer zu mir kommt, wer seine Schuld bekennt, dem wird er vergeben. Das steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Das sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht. Er hält diese Gebote währenddessen ein, dass er uns alle unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und nachdem das passiert ist, können wir uns neu seinen guten Regeln unterordnen. Und nicht in dem Sinne von, du sollst nicht, sondern ich werde nicht. Ich werde nicht. Und aus eigener Kraft ist das kaum möglich. Ich darf die Band nochmal zu mir nach vorne bitten. Und wir wollen nochmal so eine Zeit haben, in der wir einfach die Möglichkeit haben, Gott zu begegnen. Und vielleicht hast du das Empfinden, Gott hat genau zu dir gesprochen. Vielleicht hat er dich an Situationen erinnert, in denen du dieses Gesetz übertreten hast, in denen du ja erlebt hast, oh krass, ey, damit mit meinem Handeln, mit meinen Gedanken habe ich einfach Beziehungen zerstört. Beziehung zu mir selber, Beziehung zu Gott oder Beziehung zu anderen Menschen. Und du hast die Möglichkeit, Gott das einfach zu sagen. Klaus und Almut sind auch wieder im Foyer und sind bereit für euch zu beten. Vielleicht hilft es dir auch, das vor einer anderen Person einfach zu bekennen und zu sagen, mir ist klar geworden, an dieser Stelle übertrete ich das Gesetz von Gott. Und ich merke, dass die Konsequenzen mich komplett kaputt machen. Und dann geh zu einer anderen Person, das ist möglich während dem Lobpreis oder nach dem Gottesdienst, und sag, ich möchte Gott mit dir gemeinsam um Vergebung bitten. Und wenn jemand zu dir kommt und das bekennt, dann sprich diese Vergebung Gottes aus. Wiederhol diese Verheißung aus 1. Johannes 1, Vers 9. Muss ja nicht wörtlich machen, wenn du den Vers nicht auswendig kennst, aber wo Gott sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, wird er vergeben. Und dann kannst du sagen, im Namen von Jesus, ich vergebe dir. Und dann betet gemeinsam für neue Kraft, für Freude, dass Beziehungen möglich werden. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne dazu aufstehen oder sitzen bleiben. Dürft gerne mitsingen, zum Gebet gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten von ja, Momenten, die wir jetzt haben, um einfach in diese Gegenwart Gottes hineinzukommen.